Stegisch präsentieren. Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
Episode 108. Fußball-Dokus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch.
Jede Woche ein Snipe-Spiel, wir hören das Intro und ich bin sofort on fire.
Apropos Fire, hast du schon Tickets gekauft
fürs Fire Festival? Für Fire Festival 2, Fire Festival 2, Electric Boogaloo. Nein, no, nicht, weil die erste Vorverkaufsphase habe ich leider verpasst.
Okay.
Bei der zweiten gibt es dann Tickets um $799, das ist mir zu billig. Ich warte drauf, bis es dann 8.000 kosten, weil das ist dann die letzte Vorverkaufsphase.
Das ist dann der höchste Preis, oder was?
Ja.
Okay.
Er soll mein ganzes Geld haben, er soll sein Traum, den er in Einzelhaft generiert hat, soll er verwirklichen. Okay.
Also für alle da draußen, hallihallo, falls ihr euch wundert, wie schafft es ihr, dass noch 5 Minuten schon irgendwas daher plappert, was keiner versteht. Viele werden wahrscheinlich vom Fire Festival schon gehört haben. Diejenigen, die es nicht kennen, sollten einfach danach googeln. Dann ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst zu dem ganzen Thema.
Ja, es ist jedenfalls ein Doku und das hat uns ein bisschen bewegt,
genau,
über Dokus zu sprechen, ganz allgemein. Und da sind wir beim Recherchieren natürlich unweigerlich einmal wieder über die Doku zum Fire Festival gestoßen.
Genau. Episode 108, lieber Alex Stegisch. Heute wird es ja eine Blockbuster-Episode, weil heute werden wir uns der Welt des Films oder der Dokumentation widmen. Weil wenn man eins gesehen hat in den letzten Jahren, du brauchst auf Netflix und The Zone und wie sie alle heißen, Amazon Prime, nicht lang suchen, stolperst du über sehr, sehr viele Fußball-Dokumentationen. Mhm. Es gibt jetzt noch kein Doku über Spielfrei, vielleicht gibt es die auch irgendwann einmal. Mhm. Aber wir haben gesagt, okay, wir wollen uns ein bisschen dem Trend widmen. Den
Ausnahmsweise, weil normalerweise setzen wir den Trend, ja.
Genau, der Trend is your friend, deswegen schauen wir uns das Ganze heute an. Und wir schauen uns heute an, erstens einmal, was ist unserer Meinung nach notwendig für eine gute Dokumentation und vielleicht ein bisschen darüber diskutieren, warum gibt es denn diesen Trend überhaupt und was haben Vereine davon, was haben Spieler davon und wo finden wir, dass es einfach nur vielleicht banal wird. Genau, ja. Das schauen wir uns heute an in unserer 108. Episode.
So ist. Und normalerweise startet man dann ja, nachdem wir erklärt haben, was es geht, eigentlich immer mit einem Blick in die Welt, was passiert so rund um den Fußball. Aber wir befinden uns ja wunderbarerweise mitten in der Länderspielpause, weil es ist ja eh schon genug Vereinsfußball gespielt worden für die Saison. Es ist höchste Zeit, dass wir uns einmal ausruhen, ausrasten, dass die Spieler mal aus ihren gewohnten Situationen auskennen und in aller Ruhe mal wieder ihre Nationen vertreten können.
Aber soll ich dir was sagen zu dieser Länderspielpause? Die UEFA, ich glaube es war die UEFA, hat es wirklich geschafft, nachhaltig mit dieser Nations League mich so zu verwirren, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, worum es jetzt bei den Länderspielen geht.
Um absolut gar nichts.
Nein, unabhängig davon, habe ich zumindest bis zur UEFA Nations League immer noch gewusst, wenn Länderspielpause ist, ist entweder ein Qualifikationsspiel oder ein Freundschaftsspiel. Mhm. Und plötzlich gibt es dieses Ding, das sich Nations League nennt, wo keiner weiß, warum es das gibt. Auf einmal war es da, keiner hat es danach gefragt, dass wir es brauchen. Und jetzt weiß ich meistens in der Regel nicht, ist es ein Nations League-Spiel? Was heißt Nations League? Warum sind wir in irgendeiner League-Gruppentopf irgendwas drin, wo wir dann aufsteigen können? Dann gibt es irgendwann ein Final-Vorturnier der Nations League. Was gewinnt man da? Keine Ahnung. Ist es irgendwie so der Sportbügel gewinnst von der Raiffeisenbahn? Ich frage mich wirklich. Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, heute geht es eh nicht um die Nations League, aber ich check einfach Länderspielpausen nicht mehr, so wie im Unterschied zu früher.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Wobei ich sagen muss, ich habe mich von Länderspielen echt schon ein bisschen distanziert. Ich tue mir immer schwer da, denn ich versuche das als generelle Fußballpausen zu sehen und freue mich dann wieder, wenn es in den normalen Teams
ist. Ich merke, dass du dich mehr zurückziehst.
Ja.
Du wirst ein bisschen so ein Eigenbrötler.
Ja, warte nur, bis meine Fingernägel so How It You-Style unendlich lang werden und ich nur mehr Flugzeuge baue. Modellflugzeuge.
Nein, mir kommt vor, du isolierst dich ein bisschen zu viel.
Ja.
Ich bin froh, dass ich die alle 14 Tage im Podcast
sehe. Deswegen habe ich halt ein extrem gesellschaftliches Getränk der Episode und auf das verweise ich gleich jetzt als nächstes.
Das Getränk der Episode.
Stefan, du hast das angekarrt, du darfst das präsentieren.
Ja, ein lieber Freund und Bekannter und Spielfreihörer, der Sorin, hat uns vor einigen Wochen schon mal ein Getränk gesponsert.
Ja, ich kann mich erinnern. Ja.
Damals war es sehr genüsslich. Heute bin ich gespannt, wie es wird. Und zwar hat uns der Sorin einen nicht näher definierten Schnaps mitgebracht aus Rumänien, den er von seinen Verwandten regelmäßig zugestellt kriegt.
Ja, cool.
Er hat gesagt, er kann es uns nicht genau sagen, was es für ein Schnaps ist. Wir werden beide versuchen, das rauszufinden. Aber er hat gesagt, aus Respekt uns gegenüber ist er extra hergegangen und hat es aus einer Plastikflasche in eine Glasflasche umgefüllt, weil er glaubt, dass wir so hohe Ansprüche haben.
Und weil mir die Geschichte so gut gefällt und aus Respekt unserem Hörer Sorin gegenüber trinken, aber Schnaps ist tatsächlich das absolute unliebste Getränk in meinem ganzen Leben.
Aber ich finde mich auch, aber wir werden es machen und dann bin ich hoffentlich, sagen wir endlich bei dem Punkt, dass das ganze Studio nicht mehr nach Schnaps riecht, weil wir sitzen seit einigen Minuten da drinnen und es riecht extrem nach Schnaps.
Ja,
also, cheers. Prost, lieber Alex.
Wir haben übrigens auch unseren Produzenten, dem Robert, der draußen sitzt und uns die Technik macht, auch einen Stamperl zur Verfügung gestellt. Also, Prost, lieber Robert.
Bastard.
Und wir trinken es aus dem Kaffeehefe.
Boah. Bist du noch?
Halleluja.
Wow, Halleluja.
Ja.
Wow.
Gut, an dieser Stelle meine Restenergie dazu verwenden, unsere Hörerinnen und Hörer auf unseren Newsletter zu verweisen, der übrigens extrem erfolgreich geworden ist, jetzt schon in den letzten paar Wochen. Also vielen Dank an alle, die schon abonniert haben. Wir haben nicht nur viele Abonnenten und Abonnentinnen dazu gekriegt, sondern auch sehr viel Feedback. Für alle, die es noch nicht wissen, was geht, prinzipiell gibt es auf unserer Website spielfrei.at in der Seitenleiste die Möglichkeit, den Spielfrei Steilpass zu abonnieren, unseren Newsletter, wo wir versuchen, Dinge reinzubringen, die in einer Audio-Podcast-Episode keinen Platz haben. Zum Beispiel haben wir letztens rund um den Calcio Fiorentina gesprochen und das ist natürlich aufgelegt dafür, dass man sich dazu ein Video anschaut. Oder der Drei-Seiten-Fußball war natürlich auch prädestiniert dafür, dass man sich da ein bisschen tiefer einliest. Und auch so ist der Newsletter aufgebaut. Es gibt was zum Hören, das ist mal für unser Podcast. Es gibt was zum Lesen, das ist irgendeine Geschichte, die wir für die Recherche schon ein bisschen durchforstet haben. Und es gibt irgendwas zum Schauen, weil wir alle gerne ein bisschen was anschauen.
Also würdest du sagen, Spannung, Spaß und Kinderschokolade?
Ich fasse immer so zusammen, was cool ist für die Schlauen und was schlau ist für die Coolen.
bist du narrisch. Also wer Schnaps trinkt, hat ja wirklich mit dem Leben abgeschlossen. Das muss man wirklich sagen. Wow. Also lieber Sorin, vielen herzlichen Dank. Kommt extrem gut an. Wir wissen noch nicht, was wir mit den 98%, die in der Flasche noch drinnen sind, noch machen werden.
Irgendwas gibt es sicher zu putzen.
Wow. Na tatsächlich. Das wären wir für besondere Gäste
aufbehalten. Ich sehe den Robert nicht mehr. Ich glaube, er ist umgefallen draußen.
Wenn die Podcast-Kollegen vielleicht von Palästara oder vom Black FM wieder mal zu Gast sind, können wir einladen auf eine Runde.
So ist es. So ist. Ja. Und damit kommen wir eigentlich schon zur nächsten Rubrik.
Wird die Sendung heißen, die Großen, zehn Yes-Jau.
Yes-Jau, die großen 10 Fußball-Dokus, die wir machen würden. Wir haben ja schon gesagt, heute geht es um Fußball-Dokus und da würde man uns natürlich, das war nicht aufgelegt eigentlich, muss man sagen, würde man uns die Chance nicht nehmen lassen, dass wir uns nicht selbst ein paar Dokus überlegen. Mhm. Und um was geht es eigentlich bei den großen 10, Stefan?
Für alle, die zum ersten Mal zuhören, es geht bei den großen 10 darum, dass wir zu einem Thema unserer Wahl uns 10 Antwortmöglichkeiten überlegen. Der liebe Alexander hat 5 Antwortmöglichkeiten, ich habe 5 Antwortmöglichkeiten. Ergibt gemeinsam die großen 10. Wir wissen beide nicht, was der andere hat. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass es gemeinsame oder gleiche Nennungen gibt. Wenn es heute was Gleiches geben würde, würde mich das tatsächlich überraschen. Aber ja, genau. Und lieber Alexander, du führst ja Buch, bist ja unser Archivar.
Jawohl.
Du weißt, wer heute beginnt.
Ich weiß, wer heute beginnt, nämlich ich, weil bei gerade Episodenanzahlen bin immer ich dran.
Okay, das heißt, Alexander, was ist dein Platz 5 der großen 10 Fußball-Dokus oder Fußball-Dokumentationen, die du gerne oder wir gerne drehen würden?
Es ist extrem trivial. Ich hätte gern ein Fußball-Doku über das Tagesgeschäft vom Fußballclub. Und zwar so, dass ich mir wirklich vorstellen kann, was so die wichtigsten Positionen im Verein oder Personen, muss man in dem Fall sagen, vom Verein im Alltag so machen. Was macht der Präsident? Was macht der Sportdirektor? Was macht der Trainer? Mir ist das bei diesen ganzen Dokus, über die wir später dann sprechen werden, ist gerade das immer so im Hintergrund. Sie gehen die ganze Zeit auf das Zwischenmenschliche, wie zwei Leute miteinander diskutieren und ich habe aber überhaupt kein Interesse an einer Soap-Opera. sondern ich will einfach mal wissen,
wie das. Also das heißt, du hättest gerne mehr Lehrvideodokumentation.
Ich würde es einfach verstehen. Ich möchte mitgenommen werden. Wie schaut der Alltag von den einzelnen Protagonisten aus? Was machen die so? Die kommen in der Früh irgendwo hin, machen irgendwie x Stunden was und gehen dann irgendwo wieder heim.
Mhm.
Und was da dazwischen passiert, möchte ich gerne ausführlich dokumentiert haben.
Das finde ich. Hast du irgendeinen Verein im Kopf?
Oh, das ist mir wurscht eigentlich. Also ich schon ein bisschen ein größerer Verein, ich würde mal sagen, so halt Profisportverein als andere.
Okay. Na, ja, finde ich gut. Ja, tatsächlich.
Ich bin damit nicht allein. Also gerade bei einem Präsidenten kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das ist vielleicht da gar nicht so spannend, aber es gibt ja so viele.
Zum Beispiel, was macht ein technischer Direktor?
Ja, zum Beispiel.
Wo man draufkommt, dass der in der Regel nicht so technisch unterwegs ist.
Ja. Wahrscheinlich, weiß ich ja gar nicht.
Technischer Direktor.
Ja.
Du wärst sowas wie ein technischer Direktor bei uns. Ich merke, der Schnaps wirkt gerade, das ist eine Stampe. soll ich das sagen, was mein Platz 5 ist?
Wenn ich jetzt Nein sage, ist das schwierig.
Dann sind wir in einem Deadlock, aus dem wir nie mehr rauskommen. Mein Platz 5 ist eine Doku namens Einfach Gianni. Es ist eine Doku von, mit und über Gianni Infantino.
Mhm.
Ob es die FIFA produziert, weiß ich nicht. Aber es geht darum, es begleitet ganz einfach Gianni Infantino in seiner täglichen Arbeit. Und sie werden es versuchen, extrem weich zu waschen, die Dokumentation. Und es wird trotzdem immer extrem skandalös sein. Weil ich glaube, sein ganzer Alltag extrem skandalös ist. Oder sie wissen einfach gar nicht, was sie tun sollen, quasi, wenn sie eine integre Dokumentation machen wollen. Und deswegen entsteht dann irgendwas, was keiner irgendwie nachvollziehen kann.
Ja.
Das ist einfach Gianni. Ich würde es mir anschauen. Mhm. Erstens mal, weil ich finde, dass er absoluter Sympathieträger ist. Kann sie dann vielleicht mit dem anderen Typen da vom spanischen Fußballverband, mit dem Präsidenten da auf ein Backel werfen. Und das würde ich mir anschauen.
Mhm.
Einfach Gianni.
Sind wir eigentlich ausschließlich bei Fernsehdokus oder gibt es Dokus, gibt es ja in verschiedensten Formaten? Also muss nicht Fernsehen sein, oder?
Was meinst du sonst? Radio, also Podcasts?
Zum Beispiel.
Boah, habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt mal ganz konkret an Fußball-Dokus im Streaming oder im Fernsehen.
Ja, okay. Ja. Weil mein Platz 4 wäre jedenfalls die Geschichte rund um Mattersburg.
Ja.
Das würde mich wirklich interessieren. Ich weiß, das ist schwierig, weil das ist ein laufendes Verfahren und laufende Verfahren, da gibt dann niemand Auskunft und so. Aber so wie das abgedreht ist, möchte ich einen X-Teiler haben, der das einfach erklärt, weil das Besondere an Mattersburg für mich ist an der ganzen Geschichte, ich würde überhaupt nicht drauf auf den Präsidenten, der. Das ist ja irgendwie fast ein bisschen so Robin Hood-mäßig. Der hat sich ja nicht selbst bereichert, sondern der wollte einfach, die Leidenschaft zum Fußball war so groß, dass er krumme Dinge drin hat, damit es dem Verein besser geht. So habe ich es jetzt mal wahrgenommen, ja?
Ja. Ich meine, ich habe tatsächlich ganz wenig Einblick, aber es wäre tatsächlich ein spannendes Thema, ja.
Und Mattersburg ist immer geschimpft worden als Provinzverein. Und
du hast immer geschimpft. Ich meine, wir haben ja beide geschimpft.
Ja, und unsere Fans korrigieren uns da regelmäßig und sagen, ja, so viel besser ist jetzt den Ritter den Alltag auch nicht. Und wenn man das so vergleicht, das wird wahrscheinlich wirklich so sein, das ist nicht so viel Unterschied. Mattersburg ist halt bei uns ums Eck, deswegen sind wir halt öfters durch das in Alltag, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Und ihm würde gern wissen, was ja, da passiert ist.
Finde ich gut. Ja, mag ich.
Ja? Platz 4 bitte.
Mein Platz 4 trägt den Titel Alles oder Nix Rapid Wien. Also angelehnt an die All or Nothing Dokumentationen. Und es ist tatsächlich was mich sehr interessieren würde. Ich würde gern zwar vielleicht nicht im Stil von All or Nothing, weil wir da reden wir dann eh nachher noch diese Dokumentationen, aber ich würde gerne eine Doku über Rapid haben.
Mhm.
Weil ich glaube, eine Doku über Rapid, also Rapid hat ja, finde ich, immer Faszination, auch wenn du Fan von was anderem bist.
Mhm.
Du bist ja in unserem Fall auch
dabei. Ja, sicher.
Und ich glaube, dass du die Rolle und die Wucht von Rapid sehr gut in einer Doku rüberbringen könntest. Und nicht nur auf Vereinsakteure eingehen, wie es halt viele machen, viele Dokumentationen, sondern ein bisschen das soziale Umfeld, in dem sich ein Verein bewegt. Weil das finde ich immer sehr, sehr spannend. Wenn es in einer Fußball-Doku nicht nur darum geht, deinen Mittelstürmer zu porträtieren, sondern dass du ein bisschen sagst, worum geht es denn in dem Verein überhaupt?
Ja.
Und ich glaube, dass das schon viel, viel Inhalt hätte, so ein Alles oder Nix Rapid Wien.
Ja.
Also falls irgendwer da draußen zuhört, der Dokus machen will und Rapid-Fan ist, wir wären bereit für einen Gastauftritt.
Das auf jeden Fall. Ja. Und wir haben es ja schon, glaube ich, schon ein paar Mal angekündigt. Wir werden uns in absehbarer Zeit einmal intensivst mit dem Rekordmeister aus Österreich auseinandersetzen.
Solange er noch Rekordmeister ist.
Ja, das geht
sich noch. Bis dann die Salzburger.
Ja, was? Ja, das glaube, könnte sein, dass es da spielfrei gar nicht mehr gibt, wenn die
Rapid aufgeht. Bist du spielfrei müde?
Nein, gar nicht, aber ich glaube, das ist ein sehr weiter Weg noch.
Naja, stimmt.
Ja.
Wo ist denn Platz 3?
Bei mir, Platz 3, wäre mal so richtig kritische FIFA-Doku. Das heißt, natürlich darf es nicht die FIFA produzieren, das ist mir ganz klar, weil das gehen sie nie aus. Und ich möchte wirklich, dass mit dem Sauerhaufen da mal aufgeräumt wird.
Entschuldigung, was es auch nicht gibt.
Dann, dann, dann.
Dann, dann, na wirklich? Ja? Es gibt eine sehr gute FIFA-Dokumentation, kann ich dir nachher sagen.
Schau, da haben wir schon was für Newsletter. Sure.
Ja?
Ja. Für alle, die dann.
Ich weiß es nicht, ich hab's mal angeschaut, ich glaube es, was auf Netflix, ich weiß es nicht mehr, oder auf Amazon Prime. Irgendwo dort, aber gibt es eine gute,
kann ja, ich dir sagen. Siehst du? So, so, gar nicht so weit weg.
Ich helfe immer wieder gern.
Dankeschön. Platz 3 bitte.
Mein Platz 3 trägt den Titel Es müllert. und ich hätte gern einfach eine Dokumentation, die sich rein um Thomas Müller dreht.
Mhm.
Und ich glaube, dass der Outcome von der Dokumentation entweder ganz großartig oder ganz katastrophal wird.
Ja.
Je nachdem, wie gut es gelingt, die Person Thomas Müller authentisch darzustellen.
Kann man den überhaupt nicht authentisch darstellen?
Ich glaube, schon ein schlechter Regisseur oder schlechte Regisseurin kann man das machen.
Okay.
Und ich glaube, dass das entweder richtig gut und lustig ist oder katastrophal schlecht, mhm, aber ich würde es mir fix anschauen.
Ja, das kann ich verstehen. Es gibt, also aus Thomas Müller sprießt sowohl Konträrfaszination als auch normale Faszination. Also da trifft sie wirklich beides. Ich habe zum Beispiel heute ein kurzes Video gesehen, wo er mit dem Harry Kane zusammen Weißwurst essen war.
Ja, erstens, ja, habe ich auch gesehen und man merkt ja im Moment, welche Trikots sie bei den Bayern recht gut verkaufen, weil Harry Kane, Fonzie Davis und Thomas Müller, glaube ich, die schlachten sie jetzt aus, die drei. weil Alfonso Davis, glaube ich, ist das Trikot, das sie mit dem Besten verkauft bei den Bayern, habe ich mal gehört.
Okay.
Aber ja, übrigens, weil ich denke mir nämlich, wenn schon so Spieler wie, es gibt ja auch die Dokumentation Schweinsteiger Memories von Anfang bis Legende, so heißt ja eine Dokumentation, die kein geringerer als der großartige Till Schweiger gemacht hat. Also wenn sogar der Basti Schweinsteiger, oder Sebastian, was nennt man jetzt mittlerweile Sebastian Schweinsteiger? Also immer noch der Basti.
Ja, für uns
ist immer noch der Basti. Wenn selbst der Basti Schweinsteiger eine eigene Dokumentation hat, braucht der Thomas Müller auch wirklich eine.
Ja,
mir ist es müllert, wär für mich der entsprechende Titel.
Mich dazu. Hast du überzeugt.
Finde ich gut.
So, Platz 2. Höchste Zeit, dass wir jetzt mal einen Redaktionsliebling ins Rennen werfen.
Ja.
Es braucht der Ronaldo Doku.
Welcher Ronaldo?
Ja, Cristiano Ronaldo.
Redaktion also CR7.
Bringen, habe ich gesagt.
Okay.
Also, ja. Keeping up with the Ronaldos. Ja,
ja, ja.
Keine
ja.
Ahnung. Ich will alles wissen. Ich will alles sehen. Dort, weil ich vorher gesagt habe, ich brauche kein Daily Soap. Da brauche ich es.
Ja, ich glaube, ja.
Ich brauche ein Daily Soap vom Ronaldo. Ich will alles sehen. Ich will sehen, wie er seinen Buben verarscht, weil er Chips isst. Ich will sehen, wie er vor dem Zähneputzen Liegestütz macht, vor dem Zähneputzen Liegestütz
und während dem Zähneputzen
Liegestütz und dazwischen gar und ja. Alles so intensiv macht, wie es nur irgendwie ein Ronaldo intensiv machen kann.
Ja.
Und dann bei der FIFA anruft und irgendwas beschwert, dann bei EA anruft und sagt, dass sein Spüler besser sein muss.
Und der hat sicher so ganz viel so Bräunungsspray und so Bräunungsstudios, in das er sich dann einschaltet für jeden Tag, bevor er aus dem Haus geht.
Ja.
Und so Zen-Bleachen und so jeden Tag.
Ach, so
das wäre gut,
so.
Ja, das hat man da.
Oder so wie heute ist rausgekommen, dass das neue FIFA-Rating für den Ronaldo ist nur 86.
Mhm.
Also gibt es immer so Zahlen, die Spieler bewerten, die Topstars sind wirklich? Immer so um die 90 herum.
Also, ja.
Nessi hat nochmal 90 gekriegt.
Wirklich?
Ja. 86 sogar nur. Also da wird das ziemlich krantig sein.
Ja.
Und da möchte ich dann dabei sein. Da würde er irgendwie anrufen bei EA und sagen, jetzt hört's mal zu, ich bin der Ronaldo.
Ja.
Platz 2 bei mir.
Bei dir? Gut. Mein Platz 2 trägt den Titel Mission Champions League Konnichiwa SV Horn. ich hätte extrem gern einen Mehrteiler, wo es darum geht, ich nenne sie jetzt einmal Causa SV Horn aufzuarbeiten. Dieser großartige Einstieg der Familie Honda mit dem Versprechen, Horn nicht nur in die obersten Sphären der österreichischen Bundesliga, sondern im besten Fall sogar in den europäischen Fußball zu führen. Das hätte ich richtig, richtig gern dokumentiert, weil ich habe einmal das tolle Erlebnis genossen, in Horn als Fußballspiel anzuschauen in dieser Zeit. Das habe ich richtig gut gefunden und das hätte ich sehr, sehr gern dokumentiert.
Ja, das finde ich echt extrem gut, weil es gibt zwei Fragen, die ich mir zu der ganzen Geschichte schon seit Ewigkeiten stelle. Erstens, was, sie haben sich denn mit dem Verein hoffentlich auseinandergesetzt, bevor sie ihn gekauft haben. Irgendwas muss dazu geführt haben, dass sie gedacht haben, boah, da passt alles die Firma in die Champions League. Ja, und dann haben sie ihn gekauft und dann irgendwann sind sie draufgekommen, nein, das geht sich nicht aus. Aber was soll sie geändert haben? Es kann sie nichts geändert haben.
Ich glaube, ich habe dir eine Theorie zu dem Thema.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Nein, meine Theorie ist, es gibt ja solche Standortanalyse-Software halt.
Ja.
Und ganz oft, wenn du in Europa irgendein Standort suchst, kommt irgendwas zentraleuropäisch aus. Zum Beispiel ist ganz oft Innsbruck die Antwort bei Standorten in Europa, weil es halt sehr zentral gelegen ist, einen eigenen Flughafen hat, nahe an Italien ist, nahe an München, nahe an Salzburg und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, dass es vielleicht da irgendwas war, dass irgendeine Software ausgespuckt hat, hey, der ideale Ort für ein Champions League ist da mitten in Europa im schönen Waldviertel, weil von dort ist es nicht weit dorthin und dorthin, ohne halt zu berücksichtigen, dass du halt wirklich sehr abgelegen bist von allen. Also ich glaube, dass das so eine Standard-Soft-Analyse Software war.
Ja, okay, aber so weit, so gut. Das würde ja nur die erste Frage von mir beantworten. Die zweite Frage wäre dann, aber was hat sich geändert? Warum sind sie dann draufgekommen, na, wir machen doch nichts da?
Ja, vielleicht haben sie geglaubt, dass es schneller geht. Vielleicht waren sie ungeduldig.
Ach so, ja, das kann natürlich sein.
Oder
ja.
Vielleicht haben sie einfach es nicht mehr so gespürt wie vorher am Anfang.
Mhm.
Dass du gesagt hast, okay, das Feuer hat nicht mehr so gebrannt.
Ja,
wie beim Fire Festival zum Beispiel.
Wo nie Feuer brennt hat.
Ja, genau.
Platz 1 bei mir, Stefan.
Ja, was ist dein Platz 1?
Ich brauche Doku zum Alltagsleben eines Platzwarts. Und zwar nicht jetzt so, weil das so super faszinierend ist. Das weiß ich schon, dass das nicht super faszinierend ist. Ich will mir überhaupt nicht drüber lächerlich machen, weil es ist total wichtig, was für Arbeit Platzwerte leisten. Also das ist auch nicht das Thema. Sondern ich will das so als Gegenentwurf zu BahnTV. Ich will am Abend vielleicht, wenn Fußball ist, schaue ich Fußball, wenn kein Fußball ist und ich mag was anschauen, dann mag ich was mich beruhigt, wo ich langsam einschlafen kann.
Also du meinst, dass du zum Beispiel wirklich eine Einstellung hast in der Doku, wo du einfach mal 3-4 Minuten lang siehst, wie er mit seinem Waage
die Linien zieht. Nein, 3-4 Stunden soll der rechnen. So wie halt, das Leben ist ja nicht einfach vom Platz hört. Das ist ja tatsächlich, vor allem nämlich abhängig davon, wie hochklassig der Verein ist, gibt es dann oft ja auch nur einen Platz hört. Wenn man jetzt in die unteren österreichischen Klassen zum Beispiel denkt, die schöpfen schon hart eine. Und da gibt es viel Material und den begleitet man und das Ziel ist halt ab maximale Unaufgeregtheit, sondern den Alltag zu dokumentieren und mich zu entschleunigen.
Ich finde, Thomas Stipsitz als Sprecher wäre sehr gut für die Dokumentation.
Ja, wir fragen ihn mal an. Vielleicht hat er ja Zeit, dann machen wir es gleich so.
Der schüttelt ja solche Dokumentationen aus dem Ärmel.
Ja?
Ich bin mir sicher.
Ja, vielleicht.
Wir
schon einen Kontakt.
Also, falls irgendjemand, jetzt ignorieren wir mal die Datenschutzgrundverordnung, falls irgendwer die Telefonnummer von Thomas Stipsitz hat, redaktion@spielfrei.at, bitte schickt es uns, weil dann können wir kontaktieren.
Ja, sagt es nicht, um was es geht, sagt es nur, hätte immer voll geil.
Ja, genau.
Den Rest machen wir. Ja. Gut, genau. Platz 1 für dich, Stefan.
Mein Platz 1 trägt den Titel Neymar the Unlegend. Ich weiß nicht, ob ein Legend ein Wort ist, aber ich würde es gerne nehmen.
Ja.
Und es geht einfach darum, es ist eine Dokumentation, ein Mehrteiler, die einfach zeigt, wie es Neymar geschafft hat, grundsätzlich in jeder Entscheidung immer die Kohle vorn anzustellen und den eigenen Legendenstatus quasi dem Ganzen nachzureihen. Und ich glaube, es wäre so eine Doku, die mich einerseits so ärgern würde, weil ich würde es mir nicht anschauen, weil der Neymar natürlich schon mich ärgert. Aber ich glaube, dass in so einer Doku dann ganz viel so Special Appearances hast, wie von meinem absoluten Lieblingsfeind Salt Bay. Haben wir schon mehrmals erwähnt.
Ja.
Diese Witzfigur.
Ja.
Diese Kotelett schwingende Witzfigur da. Und ich glaube, das wäre so eine Doku, wo ich einfach aufhören würde mit dem Fußball, glaube ich. So einfach sagen, okay, das war's, danke. Da kannst du dann noch immer so kommen mit, ja, weil hey, Stefan, was der Fußball an der Basis ist ja sowas Wunderbares. Sag ich, nein, hör auf. Hast du den Doku gesehen? Hast du Neymar die Unlegend gesehen? es ist, ja, das würde ich gerne machen.
Die Unlegend, das können wir uns gleich mal irgendwo aufschreiben. Ja. Das können wir noch öfters brauchen. Finde ich richtig gut.
Ja, das ist mein Abschluss. Platz 1.
Super. Gut, wir haben die großen 10 durch. Das heißt, wir kümmern uns jetzt da um unseren eigentlichen Schwerpunkt.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Abgesehen davon, dass wir Ideen für Dokumentationen noch und nöcher hätten.
Grandiose Ideen.
Ja, haben das andere Leute auch. Und das heißt, es gab und gibt so viele Dokumentationen rund um Fußball wie noch nie.
Also es ist wirklich jetzt da ungefähr so richtig den Durchbruch in Europa hat es ja gemacht, so vor 2017, 18. Also da war, glaube ich, die erste richtig große war diese All-or-Nothing-Geschichte von Manchester City. Mhm. Und seit das, musst du echt sagen, wurscht, wo du hinschaust, auf welchen Streaming-Service, sie produzieren entweder Eigengeschichten, also für einen Eigenbedarf oder halt für Eigenproduktionen, wie es auf The Zone ist, oder du schaust zu Amazon, die halt ihre Amazon-Studios hernehmen und, glaube ich, so Produktionen am laufenden Band rausschmeißen. Mhm. Aber es muss ja einen Grund geben, lieber Alexander Stegisch, warum diese Dokus gibt oder warum es mir mehr davon gibt. Hast du da Erklärung dafür?
Du, ich glaube, es um und auf ist es natürlich, Leute, die auf Fußball interessiert sind, rund um die Uhr mit Fußballthemen zu beschäftigen. Wenn Fußball ist, dann, also im Sinn von Spiele, dann wird ja das geschaut. Wenn gerade keine Fußball sind, dann werden Transfer-Gossip konsumiert, so wie es jetzt gerade in der sogenannten Silly Season ja üblich ist. Und ansonsten gibt es halt einen Doppelpass, Stammtisch und so weiter und so fort. Und die Leute wollen einfach immer mehr von ihren Lieblingsvereinen, ja. Und irgendwann ist man draufgekommen, da sind ja auch wir auf diesen Zug aufgesprungen. Ich muss Fußball nicht immer super breit diskutieren über alles drüber, sondern kann man einfach Themen auserpicken. Mhm. Das können einzelne Vereine sein oder einzelne Schwerpunkte und auf das kann ich genauer eingehen. Und per se finde ich das ja eine coole Sache.
Absolut. Und also ich mag die Erklärung. Also ich finde mich da wieder an dem, was du sagst. Ich glaube auch, dass es eine gewisse Form von Voyeurismus auch
auf jeden Fall
bedient. Dass du sagst, erstens einmal, ich will mehr erfahren über die Spieler, die ich cool finde. Oder ich möchte ein bisschen so dieses Behind-the-Scenes-Denken haben, dass du sagst, okay, ich schaue mal an, ich wirf meinen Blick ein in die Kabine. Also da war ja damals diese Man City All or Nothing-Dokumentation ja wirklich bahnbrechend dahingehend, wenn du erstmalig wirklich an Pep Guardiola auf 180 siehst, wie er versucht, seinen Spielern in einer Pause was eine zu klopfen ins Hirn, während er da gegen so ein Whiteboard zu wie haut und irgendwelche in einem Orgen-Tempo so Informationen von sich gibt und du echt glaubst, okay, wer kann dem jetzt da folgen? Aber offensichtlich kennen sie die Spieler. Und den Voyeurismus quasi zu sagen, ich sitze jetzt da drinnen oder natürlich auch, ich kriege ein bisschen einen Einblick in das Privatleben von diesen Spielern, das du ja oft mal auf Instagram natürlich auch schon kriegst und so weiter und sage, okay, diese Welt, die ja mittlerweile immer glänzender, also jetzt im Elite-Bereich jetzt da immer glänzender und teurer und was auch immer geworden ist, da mal einen Blick reinzuwerfen. Ja, ich glaube, das bedient schon sehr viel von dieser Lust.
Aber lieber Stefan, das ist ja natürlich nur eine Seite der Medaille, weil wir haben jetzt geklärt, warum wollen Leute das konsumieren. Und dann ist natürlich die große Frage, warum wollen Vereine das, warum wollen einzelne Spieler das? Und da ist die Antwort wie so oft, through God.
Genau. Und das Lustige ist, manche sagen sogar ganz dezidiert, also die hat jetzt nicht All or Nothing geheißen, aber wird diese Bayern-Dokument, Behind the Legend, FC Bayern, hat die geheißen aus dem Jahr 2021, ist auch eine Amazon-Serie, also Amazon-Serie. Und da hat tatsächlich ganz straight, außer der damalige CEO Oliver Kahn gesagt, es geht uns darum, unsere Marke international zu stärken. Das heißt, es geht nicht irgendwie darum zu sagen, dass man zumindest irgendwie für die Medien oder sagt, hey, es geht uns darum, mal eine coole Story zu erzählen oder den Leuten. Nein, es geht uns darum, unsere Marke international zu stärken. Mhm. Das heißt, manche machen da gar keinen Hehl draus. Ich glaube, Man City hat ja für diese Dokumentation ja über 10 Millionen Euro, glaube ich, gekriegt oder Dollar.
Das ist schon fast ein Viertel vom Spieler, vom Halbwerk.
Nein, aber du musst schon daran denken, es geht ja nicht nur darum, dass, also die kriegen erstens mal Zeit dafür, dass sie quasi das machen. Mhm. Und gleichzeitig dann hast du natürlich schon auch diesen Multiplikatoreffekt oder diesen Markeneffekt, der natürlich passiert mit solchen Sachen.
Und natürlich, was dann auch dazu kommt, ist, sowohl Spieler als auch Vereine haben natürlich super Möglichkeiten, das Narrativ ein bisschen zu steuern. Das
heißt, absolut.
Ich glaube schon, dass es da Verträge geben wird, die ein bisschen die Richtung vorgeben und sagen, ja, ihr könnt uns jetzt nicht alles übernehmen, was ein bisschen spannend ist, aber wenn es hart auf hart kommt, also Paradebeispiel für mich, die Arsenal-Doku, über diese Aubameyang-Geschichte hast du so gut wie nichts mitgekriegt, außer er trainiert nicht mit und er war dann in der Doku nicht viel drinnen. Das war's. Mhm. Du hast jetzt nicht mitgekriegt, warum der beim Training ausgeschlossen worden ist, was genau passiert ist und so weiter und so fort. Das ist alles ausgeblendet geblieben. Aber für so, wie steuere ich das? Wie soll die Geschichte nach außen aufgenommen werden? Das hast du natürlich super in der Hand. Ja.
Und was du schon hast, also, so ehrlich muss man sagen, viele von diesen Dokus gleichen einander ja sehr. Mhm. Gerade wenn wir jetzt haben wir schon ein paar Mal erwähnt, diese All-or-Nothing-Dokumentationen, die gibt es ja auch von Tottenham, von Juve, eben du hast Arsenal schon angesprochen, Man City eben und es wird ein Blockbuster werden, es kommt ja demnächst All-or-Nothing-DFB-Nationalmannschaft während der WM in Katar 2022, also ich glaube, das wird auch ziemlich ein Krocher.
Für alle, die es nicht wissen, die Deutschen sind in der Vorrunde ausgeschieden.
Genau, also Spoiler, sie bedienen sich ja alle ja an ähnlichen Muster. Und entweder findet man das Muster gut oder man findet das Muster nicht so spannend. Aber sie produzieren dann doch schon sehr, sehr eindringliche Momente, die dann vielleicht in Erinnerung bleiben als Fußballfan. Das ist, wie ich schon vor Augen angesprochen habe, das der Pep Guardiola in der Kabine von Manchester City oder auch bei der Tottenham, was mir ganz stark in Erinnerung bleibt, bei der Tottenham-Dokumentation das Gespräch mit zwischen Mourinho, weil damals war ja der Mourinho gerade Trainer bei Tottenham, mit Dele Alli. Und das hat ja auch wirklich ein bisschen Einblick in die Person Dele Alli auch gegeben. Und wie schwierig das Verhältnis auch war, ja. Von ihm als Spieler zum Verein, zum Trainer und so weiter. Und dafür sind dann diese Dokumentationen dann schon wieder ganz gut. Mhm. Also immer auch diese Bayern-Doku damals angeschaut und da muss ich sagen, das liefert dann wenig substanziell interessant Neues.
Ja.
Du bist halt einfach dabei, du hörst halt einen Trainer, wenn er was sagt und du siehst Spieler, die sich ärgern, wenn sie was verloren haben, die Spieler, die sich freuen, wenn sie was gewonnen haben. Aber dass du jetzt irgendwie sagst, wow, das ist jetzt gerade ein Moment, der gibt mir gerade viel, hast bei sehr vielen Dokus nicht.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Was für Art von Doku bevorzugst du, lieber Alex?
Aber vielleicht holen wir ein bisschen aus und sagen mal, was wir so gesehen haben, was es so die Grundzügen an Art von Dokus gibt. Das eine, was du schon angesprochen hast, ist das klassische Behind the Scenes. Man nimmt halt die Zuschauenden mit, zeigt ihnen, wie der Pep seine Taktik aufmalt, man zeigt ihnen, wie ihr Training abläuft, wann er herumschreit, wann die Spieler mit den Autos daherkommen und so weiter und so fort. Dann gibt es das, dass man sich halt, ich würde sagen, also mit so geschichtlichen Dingen beschäftigt. Also das kann jetzt sein, zum Beispiel ein Spieler oder Spielermythos, was halt um eine besondere Person geht, oder aber halt ein Ereignis wie die Hillbury-Katastrophe oder so, was halt auch so eine eigene Sektion von Dokumentationen ist. Und dann meistens noch irgendwas, was um die Eigentümerverhältnisse oder die Eigentümer vom Verein gibt. Das sind so mal die Grunddinge. Und was gibt's da jetzt an besonderen Dingen? Was mir auffällt, ist, ich weiß nicht, ob es die erste Doku war, es war jedenfalls die erste Doku, die für mich so am Radar war, war Sunderland Till I Die. Mhm. Die war sicher ziemlich weit vorne, aber es könnte sein, dass die All or Nothing von Amazon ein bisschen weiter noch früher waren.
Also Sunderland Till I Die ist tatsächlich im gleichen Jahr, also 2018, wie die Man City Dokumentation ausgekommen. Also sehr früh in dieser
und
Liste.
Und natürlich muss man jetzt, wir haben eh schon alle möglichen Streaming-Anbieter genannt, Netflix ist halt einer davon und die war halt auf Netflix, das heißt sehr breites Publikum. Und das war ein sehr unaufgeregter Zugang zu dem ganzen Thema. Also.
Ja, aber gleichzeitig für mich, ich finde es gut, dass du es ansprichst, weil ich sonst hätte sie jetzt angesprochen, für mich die Beste noch immer.
Ja.
Weil sie, also sie spricht halt mich als Zuschauer extrem an, weil es eben um den Verein geht. Mhm. Die Spieler sind nur teilweise Protagonisten, teilweise nur Statisten in dieser Serie. Und ich finde sie hat einen künstlerischeren Anspruch an einer Dokumentation im Unterschied zu, ich halte einfach meine Kamera straight drauf.
Ja.
Und schau einfach, was passiert.
Ja.
Ich meine, ich schneide schon und so weiter. Es ist jetzt nicht so, dass das alles Amateure sind, möchte ich überhaupt nicht sagen. Nur manche, also Sunderland, die Datei, das fängt schon mal bei dieser wirklich Goosebumps-Eröffnungs, diesem Intro an. Also das ist so ein wunderschönes Lied, schon ein wunderschön animiertes Intro, wo sie schon im Intro festlegen, warum es geht in der Episode und es geht, in der Serie, es geht bei Sunderland Till I Die nicht um die Spieler, um den Trainer, um den sportlichen Erfolg. Der sportliche Erfolg spielt eine Rolle, weil sie steigen ja ab in der ersten Staffel. Also Spoiler für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ja. Aber es geht um die Stadt, es geht um den Verein, wie ein Verein eingebettet ist. Also ein Moment in dieser Sunderland Till I Die Doku, der mir so in Erinnerung geblieben ist, wie der Pfarrer, also nicht wahrscheinlich der eine Pfarrer, aber einer von vielen Pfarrern, seine Predigt haltet und quasi in dieser Predigt ständig über den Fußballverein spricht, weil er quasi gemeinsam, unsere Stadt ist dann erfolgreich, wenn der Verein erfolgreich ist, so quasi, und du siehst einfach, es kommen also für Fans zu Wort und eben dieser Fußball, der noch 2018 war, schon hochkommerzialisiert und globalisiert. Aber da geht es wirklich nur darum, in einer armen Region im Nordosten Englands, in einer strukturschwachen Gegend in Sunderland, wo du wirklich sagst, der Verein ist alles. Und du merkst, dass diese Leute, die jetzt alles andere als Upper Class sind, was das für die Leute bedeutet. Und also es ist für mich heute noch, weil wie gesagt, schaut, also diejenigen da draußen, die das noch nicht gesehen haben, es ist ja 2018 und man schaut es nicht wegen einem Fußball an, die Doku. Aber es ist einfach richtig gut gemacht. Und wenn es darum geht, wie schaffst du es, einen Verein als Ganzes zu dokumentieren, finde ich das einfach ganz, ganz wunderbar gemacht.
Ja.
Also bin ich Riesenfan.
Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ja. Ja.
Was ist denn für dich so dein Benchmark?
Ich bin gerade mittendrin und wir haben auch schon gesagt, wir werden uns mit dem ein bisschen ausführlich auseinandersetzen. Welcome to Wrexham ist tatsächlich was bei mir auf der Liste ganz weit oben ist. Aus dem einfachen Grund, weil da würde es nicht zu sehr ins Detail gehen, wenn wir gesagt haben, wir werden das noch ein bisschen in ein Special eingießen lassen. Aber es ist einer der ältesten Fußballclubs. Es ist ein Waliser Fußballclub, was ich prinzipiell super spannend finde, weil ich glaube, ich kann extrem gut Englisch und ich schaffe es trotzdem nicht, die Serie ohne Untertitel zu schauen. Das finde ich cool. Die haben wirklich Pech gehabt mit den vorletzten Besitzern. Jetzt mit den neuen dürften sie ein bisschen mehr Glück haben. Und das ist dann halt so cool anzuschauen. Die sind in der aktuell jetzt schon aufgestiegen, also auch schon Spoiler, aber sie sind halt immer erst noch in der fünfthöchsten britischen Liga. Das heißt, es ist noch richtiges Unterhaus. Und auf der einen Seite ist es so, dass die Leute dort schon ganz okay Kohle verdienen und vom Fußball leben können. Und auf der anderen Seite sehe ich immer wieder Parallelen zu der ersten Spielklasse in Österreich, in der ich selber unterwegs war, wo ich mir denke, so, das ist total noch so bodenständig. Mhm. Ja. Und die Doku selbst beschäftigt sich halt auch wirklich mit allem drumherum. Das heißt, du hast genauso den lokalen Pubbesitzer in der Doku, der mal eine eigene Folge in der Doku kriegt, wie die Oldies Band, die sich mit Wrexham Songs auseinandersetzt und dann als 60+3er-Partie auf der Bühne steht und Songs performt. Und das, jede einzelne Phase von den Leuten, die du zum Sehen sind, schreit, Fußball ist tatsächlich alles. Und das ist eine Leidenschaft, die mir imponiert, ja.
Und ja, und ich bin erst eingekippt jetzt da in diese Doku. Aber lustig ist, weil du sagst, Fußball ist halt alles und dann hast du aber gleichzeitig diesen Twist, oder nicht Twist, das ist das Falsche, aber dieses Spannungsfeld, dass die Eigentümer, ja mit Ryan Reynolds und Rob McElhenney, ja eigentlich mit Fußball kaum was am Hut gehabt haben. Und das finde ich so zu porträtieren, ich habe jetzt nur die ersten paar Folgen angeschaut, finde ich extrem lustig, weil es treffen halt wirklich Leute, die von Kicken keine Ahnung haben, aber trotzdem sagen, okay, wir holen uns jetzt unseren eigenen Fußballclub auf Leute, die denen der Fußball alles bedeutet.
Ja, voll.
Und so wie du beschrieben hast, das finde ich halt einfach wirklich eine spannende Geschichte. Und was du halt auch sagen musst, das zeigt ja schon ein bisschen die Diskussion, du hast halt und wie logischerweise, so wie es bei allen Filmen und Serien ist, du hast Qualitätsunterschiede. Und du kannst natürlich auch sehr eine Dokumentation produzieren, die halt nach sehr klassischen Mustern abläuft. Mhm. Oder du gehst halt wirklich, du hast halt einen Drehbuchschreiber, der die Sachen anders versucht anzugehen, größer zu fassen, eine Story reinzubringen, das ist vielleicht nicht einfach nur, ich begleite das Team der ersten Mannschaft in ihrem Alltagsbetrieb, fahr mit ihnen wohin und keine Ahnung, und schau den Trainer zu und her, rede mal mit dem Spüler und so weiter. Und da hast du schon extremen Qualitätsunterschied. Mhm. Auch wenn das nicht Champions League ist, sondern wenn die in der, was du gesagt hast, fünften Liga spielen.
Genau.
Das finde ich dann schon sehr, sehr spannend.
Ja, voll. Aber jetzt haben wir viel über Serien gesprochen und ich glaube, wir müssen natürlich auch über Doku-Filme reden. Eine davon, die uns beide sehr geprägt hat, war die Diego Maradona.
Ja.
Doku aus 2019 von Asif Kapadia. Mhm. Wir haben eine Doppelfolge zu Maradona gemacht. Das waren, lass mich nachdenken, Episode 73 und Episode 74 von Spielfrei. Also gar nicht noch so lang her. Und ich finde bis heute, dass das mit die besten Episoden sind, die wir gemacht haben, weil jeder kennt Maradona und jeder kann Geschichten über Maradona erzählen. Und dann haben wir uns halt wirklich vertieft in der Recherche und haben unter anderem diese Doku gefunden und das war einfach nochmal ganz was anderes. Es war für uns, wo wir den Maradona nicht so viel live erlebt haben oder erst das Spätwerk von ihm live erlebt haben, war es, finde ich, so richtig augenöffnend, wie arg der Typ.
Absolut. Erstens und auch vom stilistisch, also der Asif Kapadia hat ja unter anderem diese Senna-Doku aus 2010 oder auch die Amy Winehouse-Doku aus 2015 gemacht und der hat einen ganz eigenen Stil auch gehabt. Mhm. Weil, also es gibt ja ganz viele lustige Motive. Du siehst so richtig bei manchen Fußball-Dokus, die sind für den US-Markt produziert.
Yeah.
Da ist jetzt der nicht Sunderland Tiladei gar nicht anders. Sondern was einfach darum geht, jeder europäische Fußballfan, der sich einigermaßen mit Fußball beschäftigt, braucht nicht erklärt kriegen, dass die Premier League die höchste Liga in England ist.
Yeah.
Aber du merkst, viele Dokus sind einfach für den US-Markt produziert worden, wo die Leute keine Ahnung oft einmal immer vom Fußball haben. Und die wirklich jede Erklärung brauchen, jeden Kontext brauchen. Okay, wie, aha, so funktioniert Fußball, gerade so viel, dass du nicht anfängst mit 11 gegen 11 spielen auf einem Feld oder was auch immer miteinander. Und das Lustige ist bei der, oder das Lustige ist es nicht, es ist das Interessante, Spannende, schön anzusehende bei der Diego Maradona-Doku, ist, dass der quasi ohne Sprecher auskommt. Der arbeitet nur mit Bildmaterial im Originalton und schafft quasi ein richtig geiles Bild vom Diego und seinem Leben, vor allem in Neapel natürlich unten. Und diese Eröffnungsszene ist so gut in dieser Diego Maradona Episode. Da sieht man, also die Dokumentation startet ja mit so einem 80er, 90er Jahr Miami Vice Heat irgendwie, ein bisschen Electronic Musik, und du siehst so, weiß nicht, ein verschwommenes Bild aus die 80er Jahre ist, du siehst so ein kleines Auto, das wild schnell durch die Straßen von Neapel hatzt. Ja. Und dann denkst du, okay, was passiert da jetzt gerade? Du erkennst Neapel so draußen, was passiert da? Und es ist tatsächlich, dass das die Aufnahmen sind aus dem Auto, in dem der Diego gesessen ist, wie sie durch die Stadt fahren und rein ins damalige San Paolo. Und du bist quasi mittendrin von anderen und sitzt quasi auf der Rückbank neben dem Diego. Ja. Und das dauert, glaube ich, 2 Minuten, diese voll Szene. Geil, ja. Und du schaffst da schon mehr Kribbeln bei einem Fußballfan, finde ich. Also, wenn du Fan von dem Thema halt bist, mhm. Heißt, wenn du, keine Ahnung, sonst irgendein All-or-Nothing dir vielleicht anschaust.
Und ich finde, was man da wunderbar sieht, ist das, was du vorhin in den großen Szenen angesprochen hast, mit deiner, wie hast du das genannt, die Neymar-Doku?
Die Unlegend.
Unlegend. Tatsächlich glaube ich nicht, dass du atmosphärisch eine Doku über Neymar zusammenbringst, die so eingefahrt wie die von Maradona.
Das also diese Bilder, erstens mal natürlich, das hat das Ganze in einem anderen Vibe gehabt, diese Spielervorstellung, wo der Maradona in dem, was wahrscheinlich heutzutage eher die Duschen von einem Unterligisten sind, so quasi in so einem Raum sitzt da drinnen mit gefühlt 700 Medienvertretern, du kannst richtig die Luft spüren in der Dokumentation, wie heiß, schwül und schnittig ist das Ganze, wie du es schneiden kannst. Und da sitzt er drin und wird der Diego vorgestellt, neben der Corrado, ich glaube, wie heißt der, Corrado Ferlaino, der damalige Präsident von Neapel, der dann quasi von einem Journalisten ja gefragt worden ist während dieser Pressekonferenz, ja quasi, was die Camorra mit dem Transfer von Maradona zu tun hat. Und der halt dann vorgestern drüber fährt. Und das versetzt die eine in die Doku, also das holt die so ab, und dann schafft das wirklich in dieser Doku mit Tempo, mit Lautstärken und so weiter wirklich ein wunderbares Gesamtbild zu zeigen. Ja. Und dann, auf der anderen Seite, hast du so unglaublich plumpe Sachen wie eine Paul Pogba Dokumentation.
Boah, das war echt furchtbar.
Also das ist unfassbar. Es hat irgendwie Pogmentary ja geheißen, was das einzige Gute ist, finde ich. Und dann sagst du, okay, wow, man kann so da das machen. Wird wahrscheinlich trotzdem von vielen angeschaut werden.
Ja, klar.
Aber ist halt, das eine ist ein künstlerisches Projekt und das andere ist einfach, ich mache halt auch was. Mhm. Und das gibt es halt immer mehr natürlich auch.
Generell muss man sagen, oder? Das zeichnet halt den modernen Fußball schon auch irgendwie, dass es immer mehr Spieler, muss ich jetzt bei Spielern bleiben, ich glaube Spielerinnen kann man da mal ausnehmen, wo der Hype wesentlich größer ist als das, was sie dann auf den Platz bringen. Mhm. Da fallen mir immer mehr Leute auf und das spiegelt sich halt in den Dokus auch wieder. Ja,
ja, es sind halt die Blockbuster-Dokumentationen. Und ja, da sind wir vielleicht eh schon ein bisschen bei dem Punkt, was unterscheidet jetzt da diese Dokus voneinander?
Und
jetzt
vielleicht ein Punkt, ja? Ganz zuerst, weil es noch eine ganz spezielle Art der Doku ist und weil er halt auch immer wieder vorkommt. Es gibt ja noch eine Doku, die heißt I am Zlatan, und ich muss sagen, ich habe sie nicht gesehen, aber du hast ein bisschen was dazu in Erfahrung gebracht, oder?
Ja, das Lustige ist, bei dieser I am Zlatan-Dokumentation, die ist halt anders als andere. Erstmal, weil es das Zlatan ist. Nein, aber weil es tatsächlich mit Schauspielern gedreht ist.
Ja.
Das heißt, es ist quasi ein Film über den Zlatan. Wahrscheinlich ist die Frage, ist das dann rein technisch gesehen jetzt nur eine Dokumentation oder ist es einfach ein Film? Wir haben jetzt mal alles in einen Haufen geworfen, wo es quasi Filme, Dokus über Fußballer sind oder über Vereine. Und das ist dann schon wieder was spannend. Ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen, aber das finde ich wieder spannend, weil es ja wieder ein ganz anderer Ansatz war,
ja,
an Schauspieler zu casten, der die Bürde trägt, Zlatan Ibrahimovic zu spielen.
Ja, ja. Also, und fairerweise muss man sagen, es ist einer von den Spielern, der viel erlebt hat, auch viel erreicht hat und sicher dokumentationswürdig sein. Ja.
Absolut. Aber wenn wir jetzt vielleicht wirklich zu dem Punkt kommen und auch schon langsam Richtung Schluss denken, was unterscheidet die Dokus? Das haben wir schon angesprochen, es gibt ein bisschen so dieses Zusammenspiel aus, oder den Gegensatz aus, ich mache jetzt eine Doku, um einen gewissen voyeuristischen Anspruch zu bedienen, um quasi eine Marketing-Initiative zu zeigen, meine Marke zu stärken, versus ich wirklich einen künstlerischen Anspruch. Mhm. Und bei manchen hast du wirklich einen künstlerischen Anspruch, weil bei Sunderland Tillardei, um jetzt wieder zurückzukommen auf die, da geht es nicht mehr darum, den Verein Sunderland zu pushen. Mhm. Das ist nicht darum gegangen zu sagen, wir wollen damit unser Brand stärken in UK oder sonst irgendwo auf der Welt. Nein, die sind zu dem Zeitpunkt aufgestiegen, jetzt sind sie wieder zurück in der Championship. Ja. Da hat einfach jemand, der einen Anspruch an seine Arbeit hat, weil die anderen auch haben, aber einen künstlerischen Anspruch gesagt, ich habe da Story gefunden, die finde ich richtig spannend, die möchte ich jetzt dafür filmen. Also das ist für mich so ein bisschen eine Skala, auf der man sich bewegt. Das andere ist natürlich auch wirklich dieser Aufwand, den du einsteckst in der Doku. Mhm. Ist das, wie ich es vorher schon kurz erwähnt habe, ist es also einfach draufhalten Doku, wie es halt bei vielen hast, wo du sagst, okay, ich bin ja sehr gespannt und das ist ja tatsächlich auch, was uns beide natürlich sehr interessieren wird. Es wird ja in dieser Saison ja auch eine Dokumentation von Sky über Sturm Graz produziert.
Ja.
Also ich bin schon sehr gespannt, was da das Endergebnis sein wird. Ob das auch, also ich vermute mal, das wird so eine klassische Behind-the-Scenes-Doku sein.
Ja, ganz davon aus.
Gehe jetzt mal stark aus.
All or nothing sein wird, ja.
Oder auf der anderen Seite quasi hast du dann auch wieder dieses und ich würde, wie gesagt, ich würde dieses einfach draufhalten jetzt nicht banalisieren. Es ist jetzt schon trotzdem, da machen schon gute Leute gute Arbeit. Mhm. Aber das andere ist ja, dass du wirklich sagst, ich recherchiere, ich trage Bildmaterial zusammen, um quasi eine Geschichte zu erzählen. Und der wahrscheinlich, und das ist vielleicht ein bisschen für mich so der Punkt, wo ich merke, was interessiert mich mehr und was interessiert mich weniger. Da bin ich gespannt, wie du das siehst. Ich finde, es gibt oft diesen Unterschied, wo ist der Fokus? Ist es eine Glorifizierung von Helden oder von Spielern oder ist es ein Thematisieren von gesellschaftlichen Themen? Und ich tendiere halt ganz stark zu diesen Dokus, die halt einen Verein in seinem Umfeld, in seinem sozialen Umfeld, in seiner Community sagen, wie Sunderland, Wrexham und so weiter und so fort und weniger zu diesen Helden eben, vor allem wenn es eine sehr lineare Geschichte ist. Zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen, ich habe es nicht gesehen, aber ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, dass eine Schweinsteiger-Dokumentation mir vom Sessel hauen wird.
Nein, auf keinen Fall. Ich meine, was wir ja gemeinsam geschaut haben, war diese Cristiano Ronaldo-Doku.
Boah, das war ja banal und nichts.
Da ist einfach um nichts gegangen und ich glaube tatsächlich, dass man das Erleben natürlich interessant gestalten kann. Das Erleben wird interessant sein für manche Leute und man muss halt da einfach extrem aufpassen, dass der Ronaldo selber nicht zu viel mitreden kann und dass es nicht überproduziert wird. Ja. Und vielleicht schauen wir uns jetzt wirklich einmal an, so was sind die Serien die Filme, die uns gepackt haben und warum und was nervt uns an denen, die uns nicht taugt haben. Und weil beim negativen Anfangen immer leichter ist, kann ich gleich mal sagen, diese All or Nothing-Dokus, die sind halt wirklich für den amerikanischen Markt gemacht und das finde ich mitunter einfach direkt für Miss Career. Also kann Arsenal noch so sehr ein Verein sein, der immer wichtig ist, wenn wir die in der Doku erklären, dass Arsenal über die Wintertage alle 2 bis 3 Tage ein Spiel hat und das ist ein crucial schedule und das ist so schwierig, also unmöglich mit diesem Spielplanung. Das ist bei allen Vereinen gleich, bei manchen ist es sogar schlimmer, vor allem wenn es nämlich nicht in der Premier League sind, sondern in der Championship. Und das ist halt, keine Ahnung, das interessiert dann halt irgendwelche Amerikaner, die mit Fußball eigentlich überhaupt nichts am Hut haben. Aber für mich ist das wertlos, ja.
Es ist wertlos und es spießt sich halt sehr die US-amerikanische Erzählversion oft einmal mit dem europäischen Fußball zusammenzubringen. So gewisse, weil dieses Dramatisieren von allen Dingen, das Zuspitzen, gerade bei diesen Amazon-Dokus, ist ja wirklich extrem.
Ja.
Und das tut mitunter wirklich weh, fast, sich das anzuschauen.
Und zum Beispiel das ist wieder was man bei dieser Wrexham-Doku so taugt. Es gibt immer so Inserts mit so einem Bing, wo halt Begriffe erklärt werden. Und das ist dann so, es wird immer dreifach erklärt, so quasi für Fußballfans, sie schreiben es nicht hin, aber sie also zum einen für stupide Amerikaner und die walisische Übersetzung dazu. Also da ist einfach so eine Selbstironie, ja. Die sind sich wenigstens dessen bewusst, dass sie auf keinen Fall natürlich jetzt den amerikanischen Markt auslassen wollen, weil es ist schon klar, bringt auch viele Zuschauer mit sich. Aber auf der anderen Seite, das halt auch Europäer konsumieren, ja. Und diesen Spagat, das ist, musst du halt schaffen. Mhm. Das ist halt Aufgabe, aber auf der anderen Seite sind das Amazon Studios, wie du es vorher genannt hast, dann müssen sie halt mehr Geld in die Hand nehmen.
Mhm. Nein, aber ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie mittelfristig, ob alle diese Erzählvarianten erhalten bleiben oder ob sie die Leute irgendwann satt gesehen haben bei gewissen Themen. Wie, weil dieses All or Nothing, das ist ja keine rein fußballspezifische Serie. Das kommt ja aus dem American Football. Da haben sie 2016 schon angefangen, diese ganzen Dokus über die American Football Teams rauszubringen. Was da war, um wieder ein bisschen in die Gegenwart zu kommen, was man zum Beispiel gesehen hat, war jetzt rund um den Messi-Deal, was für Rolle ja diese Dokus mittlerweile haben, weil ein wesentlicher Teil von dem Paket, das ja der Lionel Messi quasi offeriert gekriegt hat, hat ja auch was mit Apple als rechte Eigentümer von der MLS zu tun.
Ja.
Und das, glaube ich, kannst du da was dazu sagen?
Ich kann eine extrem lustige Anekdote vor allem dazu sagen. Wir haben ja so einen Apple TV daheim und haben den kürzlich eingeschalten. Und meine Frau war neben mir und auf einmal waren alles so Messi-Kacheln und alles war rosarot. Und meine Frau, die halt Fußball wirklich gar nicht verfolgt und eigentlich nichts mitkriegt, schaut mich so an und sagt, ist was passiert? Ist er gestorben? Also er hat eine absolute Omnipräsenz auf dieser Plattform. Und nein, er ist nicht gestorben, sondern letztlich kann man schon ganz klar sagen, damit jemand wie Lionel Messi von europäischem Profifußball nach Amerika wechselt in den Profifußball, braucht es richtig, richtig viel Kohle, mehr Kohle noch, als David Beckham mit dem Fußballverein Ala aufstellen kann. Das heißt, es gab da halt diesen Deal, dass unter anderem halt auch Apple sehr, sehr viel Kohle in die Hand nimmt und sehr, sehr viel Kohle hast, in dem Fall 2,5 Milliarden US-Dollar, um das alles überhaupt möglich zu machen, ja.
Also beziehungsweise sie haben 2,5 Milliarden Dollar für die gesamten Rechte zahlt.
Ja, schon.
Aber quasi um das zu überhaupt einmal
ein ganz großer Teil von dieser Kohle ist halt Richtung Messi gegangen, ja, damit das funktioniert. Und ja.
Und das Spannende ist ja tatsächlich, man hat ja auch gelesen, dass bei diesen Gesprächen mit Messi sind Adidas und Apple TV mit am Tisch gesessen, quasi um auch das Paket zu schnüren. Ja. Weil so wie du sagst, Inter Miami mit dem Frankfurter Würstel verkaufen, das nicht finanzieren wird können. Und die zahlen, glaube ich, ein fixes Jahresgehalt von 50 Millionen US-Dollar. Aber das Wesentliche, was ja ist, der Messi verdient ab sofort an den Erlösen aus dem Streaming-Geschäft mit, genauer gesagt, er verdient mit bei allen Neuabonnenten. Und das ist absurd, also nicht absurd, aber das ist irre, sich vorzustellen, dass wirklich die hergehen und sagen, okay, wir schnüren so ein Paket und investieren gleichzeitig extrem viel Kohle, weil es gibt ja auch, es kommt ja auch diese mehrteilige Doku über Messi, das dann auf Apple TV laufen wird und wenn dann Leute sich neu anmelden bei Apple TV, verdient der Messi dann auch nochmal an dem mit, dass die Leute sich da angemeldet haben. Also das ist unfassbar, was du mittlerweile für eine Medialisierung in all diesen Bereichen hast.
Ja,
und das, glaube ich, ist das mit unter im Moment gerade verrückteste Beispiel, das irgendwas was begeht.
Ja, wobei ein anderes verrücktes Beispiel, was du, glaube ich, noch mitgebracht, und zwar den Fail, den es rund um die Hertha-Doku gegeben hat, oder?
Ja, leider Gottes macht es einem im Moment die Hertha, also nicht im Moment, schon seit einigen Jahren, relativ leicht immer wieder mal zu sticheln und Witze zu machen. Und eine dieser vielen, vielen Anekdoten, Episoden aus diesem riesengroßen Missverständnis Hertha BSC und Lars Windhorst, dem großen allmächtigen Investor, war ja dieser potenzielle, ich nenne es ganz bewusst, potenzielle Dokumentarfilm, diese Doku, über die Hertha. Und zwar war das ursprünglich so, 2020 hat der Lars Windhorst den Lee Hicken beauftragt, eine Doku über die Hertha zu machen. Mhm. Der Lee Hicken ist ein recht renommierter Dokumentarfilmer und hat unter anderem auch etwas produziert, was ich mir angeschaut habe, und zwar ist es Take Us Home Leeds United. Das ist auch eine Mehrstaffel-Dokumentation, die auch meines Erachtens richtig gut ist. Und es hat geheißen, der Lee Hicken kann die Doku so machen, wie er will. Es gibt keine Regeln. Und er hat gesagt, ja, finde ich gut. Und in einem Interview mit 11 Freunde hat er dann auch gemeint und hat er dann auch gesagt, keine Angst, ihr werdet nur dann scheiße aussehen in dieser Dokumentation, wenn ihr euch auch scheiße verhaltet. Das heißt, wenn sie einfach klasse Leute hat, dann werdet ihr nicht depper drüber kommen, egal ob wie frei ich bin in meiner Erstellung.
Ja.
Und da hat man gesagt, okay, passt, machen wir das. Und ursprünglich war eben geplant, dass im Herbst 2021 diese Dokumentation rauskommt. Und sie ist dann einfach nicht rausgekommen. Und die Leute haben sich gewundert, warum kommt das Ding nicht raus? Bis dann wirklich im März 2022 der Lars Windthorst, mittlerweile ist er, glaube ich, eh schon wieder Geschichte bei der Hertha, wirklich hergegangen ist und diese Doku-Ausstrahlung gestoppt hat, weil seiner Meinung nach ein hochrangiges Mitglied der Hertha-Geschäftsführung herablassend über den Lars Windthorst gesprochen hat. Und du merkst, was die reiche Leute noch immer nicht gut aushalten, ist, wenn sie keine gute mediale PR kriegen.
Mhm.
Weil das kannst du halt dann leider Gottes oft dann auch nicht kaufen. Und dann ist er tatsächlich hergegangen und hat das eigene Projekt, das er initiiert hat, weil er wollte halt wahrscheinlich ein Projekt haben, um quasi mitzuspielen, weil da waren sie in einer Big City Club und so weiter, so quasi mit den Man Cities dieser Welt. Hat er glaubt, er kriegt jetzt was, wo er richtig cool rüberkommt und seiner Meinung nach, und da hat es dann auch die Riesendiskussionen gegeben, weil eigentlich alle gesagt haben, hey, ganz ehrlich, du kommst nicht schlecht rüber in dieser Dokumentation, das, also die das gesehen haben,
ja.
hat er dann quasi das eigene Projekt eingestellt, indem er gemeint hat irgendwie, oder sein Sprecher hat dann argumentiert, naja, die Bearbeitungskosten wären dann zu hoch gewesen, um das quasi nochmal zu fixen, deswegen haben wir es quasi komplett gekübelt. Steht erstens einmal sinnbildlich dafür, wie die Hertha unter Lars Windthorst funktioniert hat, und ist gleichzeitig aber auch halt auch wieder das Thema, naja, du kannst schon auch, ich würde es nicht schon Schaden anrichten, aber wenn du ein Doku musst, musst du dir im Klaren sein, deine handelnden Akteure sind da draußen unterwegs.
Mhm.
Du kannst natürlich, so wie du sagst, wahrscheinlich die Vereine haben schon Einfluss, Arsenal, die ganze Aubameyang-Geschichte oder was auch immer, nur gewisse Sachen werden da transportiert werden.
Ganz sicher.
Spieler, Verantwortliche wirken in so einer Doku.
Und natürlich, was du, selbst wenn du die Doku noch ein bisschen steuern kannst, es gibt dann halt irgendwann eine Diskrepanz zwischen dem, was in den Medien über einen Verein berichtet wird und was man dann in der Doku sieht. Und wenn das zu weit auseinanderklafft, dann weißt du ja, dass das hinten und vorne gestellt ist und nicht zusammenpasst.
Absolut. Und wenn wir jetzt anknüpfen an das, was dieser Lee Hicken selber gesagt hat, er hat gemeint, macht euch keine Sorgen, ihr werdet nur dann scheiße ausschauen, wenn sich wirklich scheiße verhaltet. Das kann man es umgekehrt machen. Wenn du halt einfach ein scheiß Typ bist oder ein unguter Typ bist, dann wirst du wahrscheinlich auch ungut rüberkommen in so einer Dokumentation. Und das ist halt, wo wieder Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung vielleicht beim Lars Windthorst irgendwie ein bisschen ein größeres Delta gehabt haben, sagen wir mal so, dass er glaubt hat, er kommt vielleicht echt richtig cool rüber, weil er eher ein dufter Typ ist, was er offensichtlich nicht so, gar nicht so sehr ist.
Ja, genau. Ja, jetzt haben wir ein bisschen so ein Statement abgegeben, was uns gut gefällt und was uns nicht so gut gefällt. Eine Sache, die wir vielleicht noch nicht wirklich betrachtet haben, ist die Kritik, die es halt auch von außen an solchen Fußball-Dokus gibt. Das eine, was immer wieder angesprochen wird, ist natürlich, Social Media ist so viel Fake und das sind immer nur Auszüge aus dem Leben und meistens sind es halt so extrem positiv darstellend von Dingen, die vielleicht gar nicht so positiv sind. Und wir wissen mittlerweile ja, dass das die Psyche von Menschen negativ beeinflusst. Und Dokus über den Fußball machen halt oft nichts anderes, ja. Wenn man an diese ganzen All-or-Nothing-Sachen denkt, es Narrativ wird halt gesteuert und entsprechend wird halt alles so ein bisschen so eine Scheinwelt einfach inszeniert, ja. Und eigentlich wollen wir das ja komplett, ja. Das zweite, was jetzt auch rund um diese Doku der Deutschen immer wieder aufkommen ist, ist, dass halt Dokus auch schon mittlerweile als Sündenbock hergenommen werden. Ich meine, klar, der Dampfplauderer Loder war natürlich der Matthäus, war der Erste, der gesagt hat, ja, kein Wunder, dass die Deutschen ausgeschieden sind bei Katar in der Vorrunde. Die haben ja eine depperte Doku machen müssen. Ich glaube, so ganz schwarz-weiß ist es natürlich nicht, aber es ist was Wahres dran, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das fürs tägliche Arbeiten förderlich ist, wenn da ein Dokumentarteam dabei ist. Auf keinen Fall. Ganz sicher nicht.
Also, und deswegen glaube ich, sind Dokus wirklich ein bisschen Versinnbildlichung von dem, dass es einfach eine Angebot-Nachfrage-Geschichte ist.
Mhm.
Und das hat nicht viel mit den Fußballvereinen zu tun. Die Fußballvereine sind das Produkt,
ja.
Aber es geht darum, es gibt eine extrem hohe Nachfrage nach dem Produkt und das Angebot kann nicht immer Fußballspiel sein, weil die Kicker, sie peitschen sie durch gefühlt jede Woche zwei Spiele und so weiter.
Ja.
Aber du musst ihnen weiterhin halt liefern. Das ist tatsächlich eine ganz knallharte Angebot-Nachfragesituation. Und solange die Nachfrage da ist, werden solche Sachen geben. Und dann werden wahrscheinlich Vereinsverantwortliche in Kauf nehmen, dass der Trainer sagt, oh, mich kotzt es an, dass der Kameramann oder die Kamerafrau neben sitzt, während ich da gerade, keine Ahnung, unseren Außenbracker zusammenscheiß, weil er einen Kack zusammengespielt hat oder was auch immer.
Genau.
Und also, ich glaube, es sind keine Außenbracker jetzt bei Man City oder was auch immer, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und da, glaube ich, ist das schon eine sehr berechtigte Kritik, weil was ist dann das Nächste? Dann hat dann jeder Spieler dann seine eigenen Dokus, die Aktiven und so weiter, die dann gar nicht, wo quasi dann plötzlich das private Kamerateam von einem Spieler mit ist in der Kabine drinnen. Also du kommst dann schon irgendwann zu dem Punkt, dass es noch absurder wird oder dass es werden könnte, als es nicht ohnehin schon ist.
Das heißt, ja. Und was mich dann noch als Fan selbst stört, und das ist vielleicht die abschließende Kritik an Fußball-Dokus, wenn ich mir jetzt an so Streaming-Plattformen denke, und bleiben wir mal bei einer Fußballplattform wie The Zone, ja, dann kostet mir das aber halt x Euro, damit ich Fußball schauen kann. So weit, so gut. Wenn ich dann aber monatlich mehr für mein Abo zahlen muss, weil die auf die Idee kommen, dass sie Fußball-Dokus produzieren, die mich vielleicht interessieren, vielleicht aber auch nicht. Ich habe mich jedenfalls nicht wegen der Fußball-Dokus bei The Zone angemeldet. Mhm. Dann nervt mich das richtig.
Absolut, das ist richtig, ja. Wenn du für so Sachen wie Underground of Berlin oder wie das geheißen hast, der Grund ist, dass du dann der Abo teurer machst.
Das oder ist die Götze-Doku war. Das ist so einhergegangen. Die erste Götze-Doku auf der Zone mit der ersten Preiserhöhung, so quasi. Mhm. Und ich habe mir immer nur gedacht, da haben wir auch drüber geredet, warum zahlen wir jetzt mehr für das? Sie sollen lieber weniger Dokus machen, mir Fußball zeigen und mein Abo so günstig halten, wie es irgendwie geht. Oder da muss das halt Zusatzinhalte sein. Vielleicht ist es interessiert, ist ja okay, wenn es einen interessiert. Aber es ist blöd, wenn man da so mitgefangen ist. Ja.
Und weil du da halt nicht die Möglichkeit bietest, unterschiedliche vernünftige Modelle anzubieten.
Ja.
Weil die Modelle, die jeder Streaming-Service anbietet, sind einfach lächerlich. So quasi, wenn du einigermaßen Fußball schauen musst, hey, zufälligerweise musst du in unser größtes Paket rein. Ja. Aber ja, genau. Aber lieber Alexander, abschließend.
Ja.
Was macht unserer Meinung nach, oder ganz speziell deiner Meinung nach, dann sage ich meine Meinung, was macht deiner Meinung nach eine gute Fußball-Doku aus und was wünschst du dir von der kommenden Sturm-Doku, das würde mich interessieren.
Boah, okay, Doppelfrage. Erste Doppelfrage. Frage, was macht eine gute Fußball-Doku aus? Ich finde, das ist schon okay, dass man einen Behind-the-Scenes-Blick macht. Also ja, man kann den Alltag dokumentieren, das taugt mir voll. Aber bitte, das ist für Fans. Also Leute, die mit Fußball nicht viel im Hut haben, schauen solche Dokus, glaube ich nicht. Da glaube ich mal nicht dran. Entsprechend kann man gewisses Grundwissen voraussetzen. Man braucht nicht den Erklärbär machen für die einfachsten Sachen. dafür will ich bei anderen Sachen ins Detail gehen. Wenn das ist ein Hintergrunddoku, dann will ich Hintergründe mitkriegen. Jetzt nicht eben im Sinne von Seifenoper, sondern im Sinne von was passiert dort, warum passiert das, wie funktionieren Dinge. Sowas kann man mal sehr wohl erklären, ja. Wie schaut der Alltag in der Transferzeit von gewissen Protagonisten aus, zum Beispiel? Das finde ich voll cool. Dann finde ich es auch ganz nett, wenn man sie mal Vereinen widmet, die eh nicht so viel Medienpräsenz haben. Das ist auf jeden Fall cool. Auch vielleicht Länder, wo uns der Bezug ein bisschen fällt. Also ich könnte mir zum Beispiel super vorstellen, dass man mal Doku macht über südamerikanischen Fußball. Das würde mich total interessieren. Gibt es wahrscheinlich jetzt eh was. Wenn ihr da draußen was habt, wo ihr sagt, boah, warum habt ihr über das nicht gesprochen? Ich kenne unsere Hörerinnen und Hörer mittlerweile ein bisschen. Die sind oft sehr, sehr gut informiert. Schickt uns das bitte zu an redaktion@spielfrei.de. Wir schauen, dass wir das noch an die anderen Leute da draußen verteilen, weil es gibt sicher viele Dokus, die wir nicht kennen, die wir aber kennen sollten. Und an die Sturm-Doku selbst habe ich eigentlich nur einen Wunsch. Bitte, 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 es soll nicht peinlich werden.
Was wäre für dich peinlich?
Wenn es so wird wie die Arsenal-Doku, ja. Also wenn man dann auf irgendwie erklärt, wie arg das Leben vom Uwe Hölzl ist. Ich glaube, sondern ich will, dass der auch mal kommt, wie der coole Typ, den wir dann halt waren. Ja. Und ja.
Ich rieche ja schon eine Verschwörungstheorie, und zwar die meine Verschwörungstheorie ist ja, ich glaube, Sturm ist das ganze Transferfenster jetzt schon so angegangen, damit es möglichst intensiv in der Dokumentation daherkommt.
Ja.
Weil das jetzt dann auch noch Wüttrich und Konsorten ja dann auch noch die Themen aufkommen sind. Mir kommt vor, das ist alles gemacht worden, damit die Dokumentation möglichst intensiv wird.
Was ich ja befürchte, ist, ihr habt ja eine Zeit lang damit aufgezogen, dass die Spurs-Doku All or Nothing aufgrund dessen, dass die Spurs eh nie was gewinnen, eigentlich nur Nothing hätte heißen sollen. aber ich befürchte, dass auch bei Sturm vielleicht die falsche Saison herangezogen wird. Ja, die letzte Saison wäre wesentlich interessanter gewesen, mit einer Doku zu verknüpfen.
Ich bin sehr gespannt. Ja. Vielleicht, ich gebe nur meinen Senf und dann sind wir fertig. Und zwar, was ich glaube, wie bei so vielen anderen Geschichten, die du erzählst, ob es ein Buch ist oder ein Film, ein Doku, was auch immer, ein Podcast, du brauchst eine Geschichte. Mhm. Und nicht jede potenzielle Geschichte ist gleich gut. Oder nicht jeder Verein hat eine gute Geschichte zu erzählen.
Ja.
Nicht jeder Spieler hat eine gute Geschichte zu erzählen. Ein langweiliger Spieler ist ein langweiliger Spieler. Der Diego Maradona, selbst wenn es die schlechteste Doku über Maradona, kann er immer was liefern, weil einfach der Protagonist so arg ist.
Mhm.
Und ich glaube, Fußball-Dokus sollten trotzdem, deswegen finde ich ja gerade, jetzt haben wir es ja schon ein paar Mal angesprochen, Wrexham, die natürlich medial gerade sehr, sehr präsent sind, aber ich glaube, mit der Sunderland-Doku hat keiner gerechnet. Es hat keiner gesagt, ah, jetzt kommt, ich brauche unbedingt mal Sunderland-Doku.
Ja, voll.
Es sollten immer im besten Fall sich danach gerichtet werden, was ist wirklich eine Story? Und, oder was ist die Handlung, die er erzählen will? Und nicht, das ist ein Verein, wir müssen mit dem Verein was machen, jetzt gehen wir suchen nach der Geschichte. Weißt du, wie ich meine?
Ja, verstehe. Ja.
Und genau. Und ich finde, du bist, was die Sturmdoku betrifft, eh sehr das, was ich mir auch erwarte. Schadenminimierung und im besten Fall schon das ein oder andere, was ich zum Schmunzeln habe.
Ja,
aber ich bin sehr gespannt, was ich werde es mir sicher anschauen. Also da habt ihr schon mal Sky, jetzt könnt ihr schon mal 8 Euro wieder aufhauen auf euer Abo. Aber
wir ich werde es mal anschauen. Aus, ja.
Ich bin gespannt, mit welchem Resümee dann am Schluss ich bilanzieren werde.
Ja. Gut, das ist auch unser Resümee zu Fußball-Dokus. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wenn es, wie gesagt, noch irgendwas gibt, was wir vergessen haben, meldet euch bei uns. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.